aktuell am Dienstag. Das aktuelle Jahr geht langsam zur Neige und glaubt man dem deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, so ist angesichts der dunklen Jahreszeit genau jetzt der richtige Zeitpunkt, sich erneut impfen zu lassen. Über die Krankenkassen versendet sein Ministerium auch weiterhin Impfeinladungen, beispielsweise für ältere und vulnerable Menschen. Dass die Impfung das wirksamste Mittel gegen SARS-CoV-2 ist, dem widerspricht Dr. Michael Nehls, renommierter Arzt und Molekulargenetiker mit dem Schwerpunkt Immunologie. In einem offenen Brief wirft er Lauterbach eine fatale Corona-Strategie vor. Darüber sowie über den Einfluss der Pharmaindustrie auf das Gesundheitssystem möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Herr Dr. Nehls.
Ja, hallo. Schönen guten Tag auch, Herr Juppa. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Herr Nehls, Anlass für Ihren Brief an Herrn Lauterbach war ja eine Impfempfehlung des Ministers, die Sie über Ihre Krankenkasse erreicht hat. Warum möchten Sie seiner Impfeinladung nicht folgen?
Naja, ich habe mich jetzt in den letzten 2,5 Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt und mich halt immer gefragt, wieso unser Immunsystem anscheinend unfähig ist, effektiv gegen das Virus vorzugehen und es eben zu schweren Verläufen kommt. Die Untersuchung der Zahlen belegte sehr früh schon, dass ja nur sehr wenige Menschen einen schweren Verlauf haben. Und selbst in den vulnerablen Gruppen, als Ältere oder übergewichtige Diabetiker und so weiter, war klar, dass selbst in diesen Gruppen nur ein kleiner Prozentsatz tatsächlich einen schweren Verlauf hat. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist die Ursache dafür? Wieso haben wir die großen Infektionswellen im Winter und was sind die Ursache für die schweren Verläufe? Und da gibt es einen gemeinsamen Nenner, der war sehr offensichtlich. Sehr vielen Experten war schon sehr, sehr früh klar, was der gemeinsame Nenner ist. Und das ist eben der winterliche Mangel an Produktion von Vitamin D, der einerseits eben verursacht, dass man ein höheres Infektionsrisiko hat, beziehungsweise die Infektionsrisiko ist gleich hoch. Das ist eigentlich ein falscher Ausdruck. Im Prinzip ist es so, dass halt Infektionen einfach länger dauern, weil sich das Immunsystem geschwächt durch den Vitamin-D-Mangel länger braucht, um das Virus zu eliminieren. Und das andere ist eben, durch den sogenannten Zytokinsturm kommt es eben zu schweren Verläufen, weil eine Dysregulation des Immunsystems eben verursacht wird, eben durch denselben Vitamin-D-Mangel. Und das heißt, man hätte mit ganz einfacher Strategie, sprich das Beheben des winterlichen Vitamin-D-Mangels, sowohl das Infektionsrisiko für andere reduziert, weil Menschen eben kürzere Zeit Träger des Virus sind und ihn verbreiten können, also bester Fremdschutz. Das ist auch in Interventionsstudien gezeigt worden. Und vor allem, es hätte überhaupt keine schweren Verläufe gegeben. Auch dafür gibt es in der Zwischenzeit Interventionsstudien, also Studien, die kausal belegen, dass wenn man den Vitamin-D-Spiegel auf ein vernünftiges, gesundes Niveau bringt, es eben keine Zytokinsturm geben kann und deswegen auch keine schweren Verläufe, so dass man im Prinzip sagen muss, was wir hier erleben, ist eine hausgemachte Krise. Und das war eigentlich schon sehr, sehr früh bekannt, auch Herrn Lauterbach.
Nun würde Herr Lauterbach wahrscheinlich sagen, dann soll man sich bestenfalls eben mit beidem versorgen, also sich gegen SARS-CoV-2 impfen lassen und Vitamin D nehmen. Würden Sie damit dem Minister auf einen Nenner kommen?
Nicht unbedingt. Naja, ich meine, es ist ja so, ich würde mich nur impfen lassen, wenn es keine Alternative gäbe. Also wenn jetzt ich in ein Gebiet reisen würde, wo Ebola endemisch ist und die Gefahr groß ist, dass ich ein Virus einfange, das zu über 90% tödlich ist, und zwar unabhängig von meinem Immunstatus, weil einfach das Virus selbst eine große Gefahr darstellt, dann würde ich eine Impfung erwägen. Aber in dem Fall ist es ja so, dass die schweren Verläufe nicht durch das Virus selbst verursacht werden, sondern die schweren Verläufe kommen durch eine Dysregulation des Immunsystems. Und diese Dysregulation kann man durch eine Vitamin-D-Substitution beheben, sodass schwere Verläufe nicht zu erwarten sind. Und dann erfordert natürlich ein Impfstoff, der nur noch leichte Verläufe irgendwie noch leichter machen soll, im Idealfall, der muss dann absolut ungefährlich sein, weil ja dann das Problem ist, ich verhindere jetzt keine Todesfälle mehr, sondern ich verhindere nur noch mittelschwere Verläufe vielleicht oder leichte Verläufe laufen dann noch leichter ab. Also dann muss die Anforderung an so einen Impfstoff gewaltig sein, was das Gesundheitsrisiko angeht, muss null sein. Und wie soll ein experimenteller Impfstoff, von dem wir keine Ahnung haben, wie er funktioniert, aber in der Zwischenzeit wissen, dass er massiv doch schwere Nebenwirkungen produziert, das ist schon möglicherweise nicht mehr gerechtfertigt bei den schweren Verläufen, wenn sie wirklich sozusagen nicht behebbar wären. Aber unter der Situation, dass wir eigentlich wissen, dass mit Vitamin D die schweren Verläufe zu verhindern sind, macht natürlich das Impfen dann wirklich überhaupt keinen Sinn mehr, zumindest nicht mit diesem Impfstoff.
Haben denn die schweren Verläufe, die erhöhten schweren Verläufe in der Bevölkerung, wenn es in den Winter geht, nur etwas mit dem Vitamin-D-Mangel zu tun? Weil wir laut Herrn Lauterbach und RKI neben der sogenannten Winterwelle ja auch schon eine Sommerwelle hatten, eine Herbstwelle und.
Naja, ich meine, diese Wellen sind so einerseits natürlich bedingt durch die Veränderung des Virus, dass das Virus sehr, sehr infektiös geworden ist. Das liegt in der Natur, in der Evolution von Viren. Sie werden immer harmloser. Das ist einfach dadurch bedingt, dass ein harmloses Virus den Träger, also der infiziert ist, nicht wirklich krank macht und dadurch die Verbreitung des Virus eben besser funktioniert. Wenn ich schwer krank bin, bleibe ich zu Hause und gehe auf keinen Fall auf die Straße. Aber wenn ich nur leicht erkrankt bin oder gar nicht merke, dass ich überhaupt erkrankt bin, weil ich keine Symptome habe, dann verbreite ich das Virus natürlich viel, viel effizienter. Und was wir im Sommer gemerkt haben, wir haben dann eine Verbreitung des Virus, weil, wie gesagt, Vitamin D verhindert ja nicht, dass wir infiziert werden. Aber was eben nicht stattgefunden hat, ist eine Überlastung der Krankenhäuser durch schwere Fälle. Das erwartet man jetzt erst wieder im Herbst. Und das ist eben die zweite Seite von eben dem Vitamin-D-Mangel, dass eben dann der Zytokinsturm durch einen gravierenderen Mangel, wie er eben im Winter herrscht in der Bevölkerung, dann eben die schweren Fälle eben wahrscheinlicher werden. Und da hilft eben nur eine vernünftige Prophylaxe mit Vitamin-D-Substitution. Und interessanterweise war das auch schon Herrn Lauterbach klar. Ich habe gerade vor kurzem, als ich den Brief rausgeschickt hatte, hat mich dann ein Leser des Briefes angeschrieben, ob ich denn wüsste, dass Herr Lauterbach am 8. September 2020, also vor der ersten richtigen Winterwelle, die wir hatten, gesagt hat, und ich zitiere ihn gerade mal wörtlich, Vitamin-D-Mangel ist auch bei anderen Infektionskrankheiten Risikofaktor, schwächt Immunfunktion. Auch Krebsrisiko steigt teilweise. Und dann kommt der nächste Satz, und das ist eben der, über den ich mich wundere, weil er ist genau der Inhalt meines Briefs. Er schreibt hier, daher überraschen Studien nicht, dass Vitamin-D-Mangel höheres Infektionsrisiko wie auch schweren Verlauf verursacht. Okay, und da haben wir die Antwort. Und er ist überhaupt nicht überrascht, dass Studien das beweisen. Aber es hat keinen Einfluss gehabt auf unsere Art und Weise, wie wir Gesundheitspolitik betreiben. Ich habe mal vorgeschlagen, neben jedem Testzentrum müsste auch ein Vitamin-D-Testzentrum sein. Und dann könnte man den Leuten eben raten, okay, ihr seid positiv, aber jetzt spätestens jetzt lasst den Vitamin-D-Spiegel überprüfen und korrigieren, damit, falls die Positivität des Tests tatsächlich mit einer Infektion übereinstimmt und man Angst haben muss, vielleicht auch einen schweren Verlauf zu haben, dass man da eben die richtige Prophylaxe dann wenigstens rechtzeitig betreibt. Aber noch viel schlimmer, wir wissen eben, dass man länger Träger ist unter Vitamin-D-Mangel. Das heißt, bester Eigenschutz und der liegt ungefähr bei Faktor 3 laut Studienlage, hat man eben, wenn man Vitamin-D-Prophylaxe betreibt und damit andere eben schützt, weil man eben kürzere Zeit nur Träger ist. Und das ist ja ganz, ganz wichtig.
Einige Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, ja, wie kann man denn den Vitamin-D-Spiegel messen? Oder vor allem, wie bekomme ich denn am besten einen guten Vitamin-D-Spiegel? Also gibt es besondere Nahrungsmittel, die ich zu mir nehmen sollte? Oder ist das tatsächlich etwas, was ich dann in der Apotheke besorgen sollte?
Nein, in der Apotheke muss nicht sein. Da werden jetzt natürlich die Apotheker hassen. Aber es gibt sehr viele Produkte, die man einfach übers Internet beziehen kann. Die sind dann auch etwas günstiger. Da hat man nicht unbedingt den Apothekenpreis. Also ich zum Beispiel, ich mache jetzt keine Produktwerbung, aber ich bezahle zum Beispiel für eine Jahresdosis, die dann mir den Spiegel liefert, der nach einer Studie von 3 Deutschen, einer Meta-Analyse und von zig Studien, haben wir herausgefunden, dass ein Spiegel von 125 Nanomol pro Liter mit einer Nullmortalität einhergeht bei Corona. Und um diese 125 zu erreichen, das ganze Jahr, brauche ich ungefähr 6 Euro. Also nicht am Tag 6 Euro im ganzen Jahr. Ja, also das ist lächerlich wenig. Da verdient niemand was dran. Kann man auch nicht patentieren. Vitamin D ist frei erhältlich. Das heißt, keine Pharmaindustrie hat da Interesse dran, so etwas wirklich zu vermarkten. Aber der Punkt ist eben, für 6 Euro wäre sozusagen der ganze Spuk vorbei gewesen. 6 Euro pro Person. Ich glaube, allein der Brief an mich hat es so viel gekostet. Von den 2 Euro Porto und Verarbeitungsgebühren und so weiter. Also allein der Brief hätte so viel gekostet wie wahrscheinlich eine Jahresdosis Vitamin D. Und deswegen finde ich es eigentlich schon merkwürdig, was hier läuft.
Wie Sie sagen, es an Vitamin D würde die Pharmaindustrie wohl nichts verdienen. Zumindest nicht so viel wie an den Impfungen. Sie kennen sich ja in der Branche sehr gut aus. Welchen Einfluss hat die Pharmaindustrie denn auf das Gesundheitssystem und auch auf die Politik?
Einen gewaltigen. Im Prinzip einen hundertprozentigen, kann man fast sagen. Also es liegt zumindest schon im Studium relativ viel Einfluss rein in die Entwicklung der sogenannten Lehrpläne. Dann hat sie enormen Einfluss auf, was man in der Medizin die Leitlinien nennt, also wie ein Arzt optimal arbeiten sollte. Leitlinien sind zwar kein Gesetz, Aber es ist immer so, dass wenn ein Arzt davon abweicht, er immer Sorge hat, dass wenn dann irgendwas schieflaufen könnte, selbst wenn er dafür gar keine Ursache ist und eigentlich optimale sogar macht, wenn er abweicht von der Leitlinie, immer die Angst haben muss, er wird vielleicht verklagt. Es hat zum Beispiel in der Alzheimer-Industrie hat es zum Beispiel dann die Konsequenz, dass man diese Alzheimer-Mittel immer verschrieben bekommt, obwohl nachweislich kein Nutzen da ist. In manchen Ländern, wie Frankreich zum Beispiel, die gar nicht mehr bezahlt werden. Aber hier in Deutschland werden die noch verschrieben, weil es eben Leitlinie ist. Und die Pharmaindustrie hat über die Leitlinien einen gigantischen Einfluss. Und dann kommt der dritte, natürlich über den Gesetzgeber, über den Lobbyismus. Ich meine, der Hauptlobbyist ist wahrscheinlich für die ganze Sache, die wir momentan erleben, ist ja Herr Lauterbach. Das ist ja auch in den anderen Branchen so, ob es der Gesundheitsminister eben ist oder eben auch der Verkehrsminister oder sonst wer. Es sind immer letztendlich auch dann Vertreter der Industrien, die sie sind und eben dann da Lobbyarbeit betreiben, auch über Gesetze. Und der vierte ist natürlich das Marketing schlechthin. Eins der Hauptportale zum Beispiel für die Information von Ärzten und Heilberuflern ist zum Beispiel Medscape. Medscape wird fast ausschließlich von der Pharmaindustrie finanziert. Und gerade gestern hat man mir dann einen Artikel zugeschickt mit dem Thema, es ist nun offiziell, Doppelpunkt, Vitamine bringen nichts. Also Vitamine sind entdeckt worden, weil der Mangel zu schweren Störungen in unserem Organismus führt, bis zu Tod. Also wir brauchen Vitamine, weil sie eben lebenswichtig sind. Da kommt das Wort Vita ja schon mal her. Und jetzt wird in Medscape, da wird die Ärzteschaft informiert, dass man Vitamine gar nicht bräuchte. Und das ist nicht der erste dieser Artikel, die ich in den letzten Wochen zu sehen bekomme. Und im Hauptfokus dieser Gegen-Vitamin-Kampagne steht Vitamin D. Und das kommt meiner Ansicht nach nicht von ungefähr, weil, wie gesagt, Vitamin D hätte den ganzen Spuk von Anfang an nicht nur beendet, es hätte ihn gar nicht gegeben. Und jetzt haben wir ja praktisch eine Situation, wo das immer offensichtlicher wird. Es gibt inzwischen seit über 100 Studien, die zeigen, dass Vitamin D präventiv sehr, sehr gut wirkt. Präventiv im Sinne von Spiegel anheben bei niedrigem Spiegel. Es ist natürlich die Frage, wer hat Schuld daran, dass man nicht von vornherein die richtigen Maßnahmen ergriffen hat. Deswegen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig momentan von der Industrie, dass man eben gegen Vitamin D schießt und auch Studien kreiert. Das habe ich jetzt gerade in mehreren Videos gezeigt, die sogar so designt sind, dass sie scheitern müssen, um sie dann durch die Presse zu jagen und den Menschen zu sagen, schaut mal, Vitamin D funktioniert nicht. Aber die Studien sind schon so designt, dass sie nicht funktionieren können. Und darauf mache ich dann auch eben aufmerksam.
Nun ist die Pharmaindustrie das eine, aber warum haben denn auch so viele Forscher, Epidemiologen, Wissenschaftler zumindest in der medialen Wahrnehmung seit Jahren den Corona-Regierungskurs auch in Sachen Impfung unterstützt, wenn Sie als Experte doch ganz klar sagen, hier macht die Politik aus fachlicher Sicht einen klaren Fehler?
Also ich habe zwei Bücher dazu geschrieben. Das erste war das Corona-Syndrom, da habe ich sehr, sehr intensiv darauf aufmerksam gemacht, logisch sozusagen die Sache hergeleitet. Noch intensiver habe ich es dann beschrieben in meinem Buch Herdengesundheit. Als das erste Buch rauskam, bin ich zum Beispiel vom CDF angeschrieben worden, vom Redaktion Herrn Lanz. Und die Frage, die an mich gestellt worden ist, die erste war, Herr Nils, tolles Buch, interessant. Ist das eine Einzelmeinung von Ihnen? Da habe ich gesagt, naja, in einem Buch habe ich 400 Studien, kann ja wohl kaum eine Einzelmeinung von mir sein. Dann kam die Rückfrage, ob ich 10 Experten hätte, die man auch fragen könnte, die meine Meinung unterstützen. Da habe ich eine Liste von 10 Experten Ihnen geschickt und dann habe ich nie mehr was gehört. Und ich glaube, das ist so typisch. Man hat im Prinzip, lädt man nur Experten ein, die den Regierungskurs entweder unterstützen oder zumindest nicht weit davon abweichen, so dass das Narrativ, die Erzählung sozusagen immer in einem engen Korridor bleibt. Aber das andere Extrem, dass man die ganze Corona-Pandemie, dass sie nie stattgefunden hätte in der Form, hätte man sozusagen ganz anders agiert. Diese extreme, sozusagen, alternative Option wird gar nicht diskutiert und deswegen bewegt sich der ganze politische und gesellschaftliche Diskurs über das Thema in einem Bereich, der vollkommen falsch ist.
Abschließend, Herr Dr. Nils, vor wenigen Tagen, da sorgte eine Studie aus Oxford für Aufmerksamkeit. Forscher dort wollen belegt haben, dass die Gefahr für geimpfte Menschen einige Monate nach ihrer Impfung sogar deutlich höher ist, einen schweren Verlauf zu erlangen oder sogar zu versterben, als bei Ungeimpften. Überrascht Sie dieses Ergebnis?
Nein, es überrascht überhaupt nicht. Das war schon von vornherein klar. Das habe ich auch in meinem Buch schon beschrieben. Herdengesundheit habe ich da ausführlich darauf aufmerksam gemacht. Und es gab auch noch eine weitere Studie, die hat man durchgeführt bei allen Schweden. Also über 5 Millionen Menschen wurden da retrospektiv untersucht. Wie ist der Schutz durch dieses Injektion und wie ist die Alternative, wenn man eben nicht injiziert wurde und eben ungeimpft blieb? Und dann hat man festgestellt, also nach 6 Monaten ist praktisch kein Impfschutz mehr da, was immer dieser Impfschutz darstellen soll überhaupt. Für mich als Immunologe vollkommen unverständlich, warum überhaupt das Immunsystem nach 6 Monaten vergessen soll, dass sozusagen ein Antigen in Form dieses Spike-Proteins da gewesen war und dass man es eben vergisst. Das macht keinen Sinn biologisch. Es muss einen anderen Mechanismus geben. Und der weist auch schon ein bisschen darauf hin, wo es hingeht, weil diese schwedische Studie zeigt, nach 8-9 Monaten erhöht sich die Gefahr schwerer Verläufe für die Geimpften. Das ist eindeutig. Und dann müsste man eigentlich, das wurde im Lancet publiziert, aber ist auch sehr pharmanah, wäre eigentlich die logische Konsequenz, bitte Hände weg von der Impfung. Aber stattdessen haben sie gesagt, naja, dass man nicht durch dieses Loch reinfällt, wo es schlimmer wird für die Geimpften, muss man nach 6 Monaten einfach wieder nachimpfen. Das widerspricht aber dem Herrn Cavalieri, ein Dr. Cavalieri ist der Sicherheitsbeauftragte der EMA. Und der hat schon vor einem Jahr gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir das Immunsystem nicht überfordern durch dieses mehrfache Boostern. Und damit hat er vollkommen recht. Die Beweise legen ganz klar dar, dass das Immunsystem durch dieses wiederholte Injizieren dieser Gentherapie geschwächt wird. Und die Leidenden, die Folgen sozusagen neben vielen Krankheiten, auch die Immunkrankheit und so weiter, eben auch die Schwächung des Immunsystems mit Ausbrechen von verschiedenen Krankheiten, die normalerweise vom Immunsystem gut beherrscht werden. Typisches Beispiel, Herpes Zoster, Gürtelrose, schlummert, seit wir Windpocken hatten, in der Kindheit in unserem System. Die Viren sind praktisch immer da, aber wir haben deswegen keine Gürtelrose. Wir bekommen sie erst dann, wenn wir geimpft werden. Und das ist ein ganz klares Zeichen. Das Immunsystem wird massiv geschwächt. Und die Konsequenzen sind natürlich dann, wenn man irgendeine Infektion bekommt, dass auch die nicht optimal abgewehrt wird.
Sagt Dr. Michael Nils, Arzt und Molekulargenetiker mit dem Schwerpunkt Immunologie. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Ja, Herr Opa, ich danke Ihnen.